Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 609. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und der Marvin.
Hallo, hallo.
Ja, wir wollen heute über die Eintracht reden. Ob das jetzt Fluch oder Segen ist, das wird sich gleich zeigen. Aber wie immer am Anfang einer jeden Sendung der obligatorische Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt und damit dazu beitragt, dass wir hier in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen über die Eintracht reden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Können kleine Beträge sein, können große Beträge sein, kann einmal sein, kann regelmäßig sein. Wir freuen uns über alles und sagen ganz artig Danke für eure Unterstützung. So, und jetzt reden wir über die Eintracht. Nach dem Köln-Spiel hat der Trainer aufgerufen, weiterhin positiv zu sein. Lieber Marvin, wie positiv bist du denn nach diesem Spiel gegen den ersten FC Köln?
Gar nicht mehr positiv, ehrlich gesagt. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel mit all seinen Höhen und dann leider auch seinen Tiefen hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich in einer größeren Rahmen einfach unzufrieden bin mit dieser Frankfurter Eintracht. Ich muss wirklich sagen, das war ja eines auf jeden Fall der besseren Spiele für eine gewisse Zeit der Frankfurter Eintracht mit einem umso bittereren Ergebnis. Und dann gehst du gegen Köln, die echt im Tabellenkeller hängen, mit einem 2-2 raus und denkst dir, okay, selbst gegen die gewinnen wir nicht. Insbesondere daran, nachdem ich ja zuvor auch schon in Mainz war, mir dieses grauselige Fußballspiel angeguckt habe und irgendwie das Gefühl habe, die Eintracht kriegt es nicht mehr hin, die entscheidenden Punkte zu holen. Also ich bin einigermaßen, ja, raus aus der Saison.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört und ich erlebe mich auch durchaus nach diesem Spiel immer mal wieder, dass ich in so Phasen bin, wo ich denke so, naja, das war es jetzt komplett, aber immer ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber Dennis, wie sieht's denn bei dir aus? Wie ist denn so deine Stimmungslage nach dem Spiel? Bist du noch positiv?
Ich bin immer positiv, das weiß der René. Also wenn du noch jemanden haben willst, so, der hier noch was Positives sieht, dann bin ich das auf jeden Fall. Das Problem ist, und das ist, glaube ich, offensichtlich, dass die Eintracht teilweise Fußballspiel nach vorne einfach verlernt hat. Es vielleicht durch diese Wechsel, durch diese Umstellungen, auch das Spielerpotenzial teilweise tatsächlich einfach nicht performt unter Riera. Man muss sagen, gerade jemand wie Doan, der ja lange Zeit Leistungsträger war, auch leider derzeit eher schwierig und kommt überhaupt nicht ins, also bei vielen Spielen, nicht nur, wenn wir natürlich die Kritik jetzt nur auf Köln sehen, da könnte ich noch viel, viel mehr nennen, aber Larsson, Doan, so diese zentralen Schaltstellen, die unter Topmöller teilweise ja wirklich auch gar nicht so schlecht funktioniert haben, performen halt hier aktuell gar nicht. Dazu kommt jetzt noch die Problematik, Marvin hat es auch ja schon angesprochen, René, du auch, wenn du dann auch es mal schaffst, Köln schon, die eh nicht schlecht sind, die nicht gut sind, 2-0 ja, sozusagen schon in die Bedrängnis bringst, ein sinnloses, sofortiges Gegentor wieder bekommst und es dann nicht schaffst, das Spiel irgendwie doch wieder in so eine Richtung zu bewegen, dass du hier mit auf jeden Fall 3 Punkten rausgehst, ist das schon deprimierend. Dann muss man diese einzelnen Leuchtfeuer für mich, die entstanden sind oder die ich noch erkannt habe, tatsächlich am hauptsächlichsten feiern. Das sind Spieler wie ein Heulund, der mir tatsächlich in vielen Situationen ganz gut gefallen hat. Ein Burkhardt, klar, das ist im Endeffekt, Kalimuendo war auch in Ordnung. Das ist im Endeffekt bei den ganzen Geschichten das, was ich als positiven Momente mitnehme, dass auch teilweise Spielzüge funktionieren, dass guter Einsatz ist, auch ein schönes Tor, also gerade auch das Kalimuendo-Tor. Es war sehr schön, was ich da auch vorher gesehen habe. Trotzdem reicht das natürlich nicht und da sind wir uns alle einig, um hier jetzt diesen Gamechanger noch in den letzten Spielen so zu aktivieren, dass ich sage, wow, das ist hier, jetzt habe ich hier ein super Spiel gesehen und die spielen sich in den Flow, sondern es sind so Momente, die ich als positiv noch herausnehme. Zetterer, super Leistung gezeigt, muss man auch tatsächlich noch mal rausstellen. Ansonsten war da auch sehr viel dunkel. Und teilweise auch Licht aus. Und das ist natürlich schade. Und diese ganzen Thematiken um, was wurde da eingewechselt, waren das gute Wechsel, waren das schlechte Wechsel, wo sehe ich Probleme in der Taktik und so weiter. Da sind wir jetzt natürlich schon sehr im Detail dann drin. Grundsätzlich problematisch für mich sind diese, ja, ich sag jetzt mal, nicht zu Ende gespielten Situationen hinten ab dem letzten Drittel. Da fällt uns oft gar nichts ein oder wenig oder viel Vertändel. Und dann kommen noch dazu diese Ausfälle. In dem Spiel war es leider Koch und Hert hinten auch wirklich nicht gut. Da war es ja, dass Zetterer tatsächlich noch das ein oder andere Ding gehalten hat. Dementsprechend bin ich eher nach dem Spiel unentschlossen, aber positiv werde ich immer bleiben.
Naja, ganz kurz der Punkt. Ich meine, du hast ja vollkommen recht. Natürlich gab es viele gute Sachen. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, das war ja offensiv einer der besten Spiele der Eintracht seit vielen Wochen.
So ist es.
Also das ist auf jeden Fall richtig. Wir hatten eine Eintracht gesehen, der endlich mal wieder offensiv was eingefallen ist. All diejenigen, die in Mainz dabei waren oder sich das Spiel angeguckt haben, die waren ja verzweifelt gewesen, waren verzweifelt, nachdem sie gesehen hat, dass die Eintracht nichts irgendwie Kreatives auf die Platte bekommen hat. Das sah gegen Köln anders aus.
Ja, das
aber dann ist es halt so frustrierend, dass du das wieder verbindest, dass du zwar offensiv total wirklich spannend bist, du hast 20 Torschüsse gehabt, du hast echt dir viel, ja, wie soll ich sagen, erarbeitet, das war gut. Aber gleichzeitig reißt du es mit dem Arsch wieder ein und das ist ein wichtiger Punkt, Dennis. Du hast zwei Personen angesprochen, sowohl Koch, aber im ganz großen Stile erneut auch Theat, der auch schon gegen Mainz schlecht aussah und hier wieder fernab von jeglicher Qualität ist. Und das ist halt echt saubitter. Du hast natürlich weiter vorne auch noch richtig Doan angesprochen, der überhaupt nicht seinen Weg findet. Knauf auch unglücklich gewesen. Ist aber trotzdem... Bitte was?
Also, Knauf fand ich also unglücklich, weil er die Tore nicht gemacht hat. Aber ich fand schon, dass Knauf da auf der rechten Außenseite durchaus einige gute Offensivaktionen hatte, wo er auch immer wieder Lücken und so weiter aufgerissen hat.
Ja, der hat viel probiert, aber war halt glücklos. Ne? Das muss man sagen, hat auch eine gute Chance gehabt. Das ist nicht Kern des Problems. Das Kern des Problems ist, dass die Eintracht, wenn sie jetzt mal so eine Vorwärtsbewegung ist, wirklich sich in Expected Goals, was weiß ich wie viel, 2,6 oder so erarbeitet, auch mehr macht als der Gegner. Die Eintracht ist auch mal, und das ist ja in den letzten Wochen öfter mal so gewesen, dass man sagen konnte, hey, ihr gebt diesem Spiel weniger. Das war diesmal nicht der Fall. Die Eintracht ist mehr gelaufen als der erste FC Köln. Du hast wirklich allein mehr Pässe gespielt. Du warst viel präsenter. Und trotzdem, nach dem 2-0 passiert etwas, René. Und das kann ich mir nicht erklären, dass du die Kontrolle wieder so über das Spiel verlierst.
Ja, nochmal ganz kurz. Expected Goals Wert der Eintracht war 2,58, also 2,6. Der von Köln lag übrigens bei 3,2. Nur mal...
Ja gut, da siehst du, das würde ja genau auch das wiedergeben, was der liebe Dennis gerade gesagt hat, auch dass ein Zetterer hier Dinge gehalten hat, die man nicht unbedingt als Torhüter halten muss. Ne?
Ja, also ihr habt jetzt schon viele Dinge angesprochen, die richtig sind und ich finde einfach nur, man muss bei ein paar Sachen wieder ein bisschen was ergänzen. Also auf der einen Seite, Doan habt ihr jetzt mehrfach angesprochen und ja, ist für mich auch nach wie vor immer noch ein Diskussionsthema, ist aber halt auch so, dass Doan, wie viele andere Spieler übrigens auch, durchaus positionsfremd eingesetzt wird und da halt irgendwie nicht so richtig mit zurechtkommt, also diese Art und Weise, dass er eher in so einer zentraleren Position spielt, da kommt er halt einfach irgendwie nicht mit zurecht. Auf der anderen Seite Kalimuendo, der ja in der Vergangenheit immer irgendwie so auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde, was ja Alex und ich, als wir letzte Woche hier nochmal so zu zweit gesprochen haben, auch schon bemängelt haben, muss ich sagen, der hat jetzt zum Beispiel auf der linken Seite ein sehr ordentliches Spiel gemacht, also da hat diese positionsfremde Einsatz wiederum irgendwie funktioniert, aber was du halt generell in diesem Spiel siehst, und da wolltest du ja auch, glaube ich, gerade so ein bisschen drauf hin, Marvin, ist einfach, dass wir diese krasse Disbalance haben zwischen der Offensive und der Defensive. Auf der einen Seite schaffst du es jetzt in so einem Spiel, eine sehr ordentliche Offensive hinzulegen, dich sehr oft zumindest gut bis zum 16er durchzuarbeiten und dann triffst du halt doch irgendwie wieder so ein bisschen die falschen Entscheidungen, sonst hätten wir wahrscheinlich auch einen höheren XG-Wert. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt sowohl beim 2-1 als auch nachher beim 2-2 so ein absolut dusseliger Ballverlust irgendwo im Mittelfeld, wo du dir halt auch denkst so, warum das jetzt, könnt ihr kein Fußball spielen? Und dann guckst du dir, welche Personen daran beteiligt waren an diesem Ballverlust und denkst, siehst, dass es eigentlich die sind, die am meisten Spielerfahrung irgendwie in dieser Mannschaft auf dem Zettel haben. Und dann hinten dran auch wieder in der Abwehr, gerade wenn du beim 2-1 bist, da stehen halt 4 Eintracht-Spieler, die haben alle die Möglichkeit, irgendwie den Gegenspieler vom Ball zu trennen oder halt zumindest irgendwie diesen Schuss da von Kaminski zu blocken. Und sie kriegen es halt nicht hin. Das war so dieses 1:1 Abbildung, du hattest jetzt Mainz schon mehrfach angesprochen, dieses Mainz-Tores, wo ja auch der Mainz-Spieler, ich komme gerade nicht auf den Namen, da ja auch sich an 5 Leuten vorbei in den Strafraum tanken kann, wo du denken kannst, nee, warum, ihr habt doch schon gelernt, wie man Fußball spielt und ihr seid Abwehrspieler, warum geht ihr da nicht zum Spieler, warum lauft ihr einfach nur mit? Es bleibt mir ein absolutes Rätsel.
Mir auch, mir bleibt es ein Rätsel und das sind halt genau diese Situationen, die wir ja im Laufe dieser Saison jetzt schon öfter besprochen haben, die sich auch so immer ein bisschen ändern. Manchmal ist es nur die Defensive, die schwach ist. Dann hat man das einigermaßen hinbekommen. Das hat ja Riera auch hinbekommen, die Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Auch mit einem gewissen, na, was soll ich sagen, zum Teil auch einem anderen Personal. Und da meine ich tatsächlich schon sehr genau Theat, der die letzten Wochen lang nicht gespielt hat. Und ehrlich gesagt,
ja, weil er auch verletzt war, ne?
Ja, genau. Ja, klar. Aber das hat ja trotzdem nicht gespielt. Also ich meine, ich weiß schon, dass er verletzt war. Aber er war halt nicht Teil des Teams. Und ehrlich gesagt, könnte fast behaupten, besser funktioniert ohne ihn. Und jetzt ist er wieder reingekommen. Und er trägt nicht dazu bei, dass irgendwas sicherer wird. Gleichzeitig müssen wir sagen, okay, man hat mal offensiv eine Lösung gegen Köln gefunden, was aber gegen einen potenziellen Abstiegskandidaten jetzt auch nicht das größte Wunder ist. Und im Endeffekt ist halt die Gesamtsumme das, was frustrierend ist, weil die Einzelteile, wie Dennis ja auch schön auseinandergenommen hat, darüber kann man ja sprechen, ne? Und es ist trotzdem eine ganz interessante, gute, auch spannende Offensivpartie gewesen. Und ich glaube, am 3. Spieltag würden wir über so ein 2-2 anders sprechen. Ich glaube, das ist halt nur, dass diese ganze Situation der Eintracht gerade so verzwickt ist, dass du eine große Unzufriedenheit in weiten Teilen des Umfeldes hast. Nicht nur bei vielen Vertretern und Vertreterinnen der Presse, sondern auch, glaube ich, innerhalb mittlerweile auch der Fanszene. Wobei, da muss man sagen, ne, wie gut die Eintracht-Fans immer noch supporten, wie als würde es keinen Morgen geben, das ist schon einmalig und dass ich da auch nichts, ich meine, tabellarisch sieht es auch gar nicht schlimm aus, ne? Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese komische Situation, dass alles tabellarisch noch so aussieht, als könnte man zumindest die Conference League erreichen, aber irgendwie fühlt sich alles so an, als wäre gerade so eine merkwürdige Geschwulst an Unzufriedenheit, die gerade rauskommen würde und wir gar nicht wissen, wohin damit, weil ich merke, bei vielen ist die Unzufriedenheit über das finale Ergebnis oftmals etwas, was sich Bahnen bricht. Wir haben es gegen Mainz gesehen, wo alle oder sehr, sehr viele sehr unzufrieden waren, logischerweise. Jetzt gegen Köln reicht ein Punkt auch nicht, um irgendwie diese Position gerade zu behalten. Da bist du zusätzlich ein bisschen sauer, dass ja Leverkusen jetzt zuletzt mal am Wochenende gewonnen hat, aber im Endeffekt auch keine super souveräne Saison spielt und du denkst, scheiße, da hätten wir schon auch dran kommen können. Das ist so ein bisschen die Saison der verpassten Chancen. Und gleichzeitig ist es dann auch noch so, dass der Trainer, der am Anfang für positives Stirnrunzeln gesorgt hat, jetzt immer mehr in die Kritik gerät, auch ob seine Äußerungen. Und das ist im Endeffekt eine Melange der Unzufriedenheit. Und das ist ganz, ganz schwierig, die wegzubekommen. Und klar, da tragen wir jetzt gerade dazu bei, weil wir auch nicht so wirklich zufrieden sind. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, dass uns viele Spieler halt wenig Konstanz bieten und uns auch nicht Anlass geben, dazu großartig positiver zu denken.
Bin ich voll bei dir, Marvin, auf jeden Fall. Das Problem an der Sache ist, es ist ja sogar objektiv, dass die Eintracht die Chancen liegen lassen hat. Mhm. Wir haben hier vor Wochen gesprochen, haben gesagt, Mensch, komm, jetzt hast du Spiele vor dir. Nach dem Bayern-Spiel hast du verloren, gewinnst das Freiburg-Spiel und hast jetzt wirklich die Chancen auf so einen Lauf. Pauli, Heidenheim, Mainz, Köln. Wenn ich mir das jetzt angucke, Pauli 0-0. 1-0 gerade so gegen Heidenheim, auch schon Gegurke, dann 2-1 gegen Mainz, dann 2-2 gegen Köln. eigentlich sind jetzt alle Spiele, Wolfsburg, klar ist jetzt noch was, das wäre wichtig und gut, dass wir da punkten, aus idealerweise dreifach,
Gründen,
um, ja. Genau, aus mehreren Gründen, genau, also das ist aber auch wieder so das Typische, die sitzen komplett in der Scheiße und die Eintracht kriegt es wahrscheinlich auch da wieder nicht hin, den Sargnagel zu schlagen, aber gut, werden wir sehen am Samstag, aber dann geht's weiter, dann hast du Leipzig, oh, kacke, ne, schwierig, nervig, Heimspiel zwar, aber wir wissen es, das ist immer irgendwie, ja, ich sag mal, kompliziert. Das heißt, da hast du noch mit Augsburg, Hamburg, dann Dortmund und Stuttgart, ne? Die Spiele, die danach noch folgen. Klar, kannst jetzt sagen, gut, Augsburg ist doch noch einer, den du schlagen kannst, Hamburg vielleicht auch. Bei einem guten Tag kannst du auch gegen Dortmund und meinetwegen auch gegen Stuttgart gewinnen. Aber sind wir doch ehrlich, diese Chancen, die du jetzt hattest, du hast wirklich vom Spielplan her, hättest du dich jetzt schön nochmal zurückbringen können, mit einer schönen, entspannten Ausgangssituation in die letzten Spiele dann zu gehen. Jetzt nervt das doch schon wieder, dass du eigentlich in den nächsten 3-4 Spielen musst du jetzt gucken, dass du nochmal, wenn du da oben tatsächlich diesen, Marvin hast du ja schon angesprochen, den ominösen, was ist es denn, 7., 8. Platz, wenn es am Ende tatsächlich der 8. Ja, reichen sollte. Aber trotzdem, also das wird ja schon, das hast du irgendwie, selbst diese Chancen hast du vergeben. Und der Kader, wir sind doch alle uns einig gewesen, eigentlich von dem Nominellen her, was du da siehst und auch wie die schlecht und grottig die anderen Mannschaften spielen, die stehen ja nicht umsonst da unten. Und du kriegst das nicht hin, deine Performance einigermaßen akzeptabel auf den Platz zu bekommen, dass du so Spiele wie, und du führst 2-0, das muss man sich nur nochmal überlegen. Gegen Köln führst du 2-0, verkackst es dann noch und spielst hier 2-2. Das ist was, was mich auch aufregt, was mich nervt, aber was auch objektiv zu Unzufriedenheit bei allen, denke ich, führt, weil du diese verpassten Chancen ja eindeutig auch ganz klar vor Augen gehalten bekommst, wenn du dir den Spielplan anguckst. Und dass das jetzt hinten raus schwierig wird, da oben tatsächlich dann anzugreifen, ist sowieso, also da, so ein Träumer bin ich dann auch nicht, auch wenn ich positiv bin. Aber diese Position irgendwie zu halten, das wird schon super schwierig, weil du einfach hier eher, ja, diese Probleme, ihr habt es angesprochen, jetzt hast du diese, jetzt fangen schon wieder manche an mit der Trainerdiskussion, was ist das der Richtige, was macht der da? Ja, hat letzte Woche schon angefangen, aber ich meine nur, ne, das ist sowas, das bringt uns auf keinen Fall weiter. Die Ruhe, das macht Riera total schlecht. Eigentlich wäre es besser, Ruhe zu bringen und nicht noch die Mannschaft zu kritisieren, sondern sich davor zu stellen und das alles abzuschirmen und abzublocken. Da werden Diskussionen aufgemacht und das ist das, was mir ein bisschen Angst und schlechte Laune macht, weil das wird jetzt zu so sehr, sehr schwierig, da jetzt aus diesem Sumpf tatsächlich einfach nur den klaren Fußball zu sehen. Abhaken, Spiele bis zu Ende der Saison und dann kümmern wir uns und reden über alles, das so klein zu halten, diese ganzen Diskussionen, das sind jetzt alles so Nebenkriegsschauplätze und das nervt mich. Hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier eh schon schlecht dastehen oder nicht so, wie wir es eigentlich haben wollen. Und das fällt dir dann noch auf die Füße. Und die Gegner jetzt am Ende, muss man tatsächlich auch sagen, gerade die letzten 2 Spiele, 33, 34, das sind nochmal richtige Brocken. Da müssen wir gucken, dass wir davor auf jeden Fall, wenn du noch Ambitionen hast, irgendwo dann oben um Platz 7 mitzuspielen, da müsste jetzt ganz, ganz viel passieren und auch Spiele, die eigentlich auf dem Zettel nicht unbedingt für deine Gunsten auf dem Papier entschieden werden, dann auch wirklich für dich zu entscheiden. Aber das wird schwierig, weil die Diskussion, es sind ja so viele Baustellen mittlerweile, das nervt halt.
Wir sind auf Platz 7, ne? Wir sind auf Platz 7 und du meintest auf Platz 6 mitspielen, ne? Genau.
Ich meinte tatsächlich Platz 7, weil du ja im Endeffekt mit Freiburg den direkten Verfolger dahinter hast.
Genau. Achso, du meinst Platz 7 sichern.
Platz 7 zu halten, Platz 7 zu sichern bis zum, ich sag jetzt mal, 34, nach dem 34. Spieltag tatsächlich auf Platz 7 zu stehen, sehe ich momentan mit den Leistungen, die ich hier habe, selbst blöd gesagt, selbst Mainz kann da nochmal gefährlich werden oder auch Union, die sind alle auch noch absolut in Schlagdistanz, muss tatsächlich hier eher schauen, dass du, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich Platz 6 mitzuspielen, Marvin, da muss man wirklich sagen, 10 Punkte, das, bei dem Restprogramm wird das, glaube ich, nichts mehr.
Nee, dann habe ich dich Wollte wissen, ob ich dich richtig verstanden habe. Ist doch super, alles gut, alles klar. Ne, dann ist in Ordnung, weil tatsächlich, was du sagst, Platz 6 angreifen jetzt, dafür ist, fehlt halt jegliche Konstanz.
Da hättest du
im Endeffekt ist es Platz 7 maximal. Ja, ja. Ne?
Du hättest, um Platz 6 irgendwie nochmal angreifen zu können, in der Situation hättest du eigentlich viel näher in Schlagdistanz bleiben müssen. Das haben wir die letzten Wochen komplett vergeigt. Ich habe euch jetzt zugehört und ich stelle mir gerade eben ernsthaft die Frage, ist es tatsächlich ein Jetzt-Problem, also ist es ein Problem der Eintracht jetzt oder ist es nicht eigentlich schon ein Problem, was wir seit mehreren Saisons mitschleppen? Weil auch in den letzten Saisons haben wir immer wieder gesagt, wir haben es verpasst, die Chancen zu nutzen. Da waren eigentlich immer irgendwie die Gegner, die für uns gespielt haben und wir haben es nicht irgendwie geschafft. Letztes Jahr haben wir ja auch mit dem Erreichen der Champions League, mit dem Festmachen des Tabellenplatzes ja auch bis zum letzten Spiel irgendwie gebraucht. Also da hat sich's ja auch schon hingezogen. Und auch so diese Diskussionen rund um Trainer, die hatten wir in den letzten Jahren mit Topmöller auch schon. Und dass wir auch gesagt haben, so, ne, wir schaffen es irgendwie nicht so richtig emotional in diese Saison reinzukommen. Das ist ja jetzt kein Thema, was jetzt unter Riera das erste Mal auftritt, sondern diese Punkte benennen wir in den letzten 3 Jahren konstant. Ist das vielleicht ein größeres Problem der Eintracht gerade?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt schon immer wieder Situationen, aber die ja ähnlich gelagert sind, auch emotional, aber ich glaube, die unterscheiden sich schon. In der vergangenen Saison hat es auch eine Weile gedauert, da hast du vollkommen recht gehabt. Aber es war ja trotzdem so, dass wir echt ein großes Ziel hatten und nach einer sehr, sehr guten Saison in der Hinserie, da standen wir, glaube ich, auf Platz 3, dann ging es halt darum, das wirklich auch zu vergolden. Und wir haben es ja trotzdem noch geschafft. Also ich muss schon sagen, da war ich im Endspurt war ich komplett drin. Ich habe auch zwischenzeitlich so im Laufe der Rückrunde war ich auch mal so kurz ein bisschen verloren, habe aber wieder richtig den Vibe reinbekommen und hatte dann auch total Bock. Also letzte Saison würde ich fast ein bisschen ausklammern, es gibt aber diese Situation. Aber dass es jetzt so dauerhaft ist, dass ich dauerhaft ich merke so eine gewisse Ziellosigkeit. Und die Ziellosigkeit war im vergangenen Jahr nicht da, weil du wusstest, hey, du kannst zum ersten Mal über die Liga dich für die Champions League qualifizieren. Und das war eine Riesensache. Und das ist auch immer noch ein riesiger Wert, dass Dino Topmöller es geschafft hat, mit der Eintracht sich über die Liga zu qualifizieren für die Champions League. Herausragend. Was eine Leistung. Und dieses Mal ist es halt so, dass wir irgendwie, aber auch es gibt keine klare Marschrichtung. Es gab zuletzt nicht mehr so ganz klar, hey, wir wollen Europa erreichen und egal was und so. Es wurde alles ein bisschen ruhiger. Man hat sich irgendwie viel Zeit gelassen mit der Trainersuche. Dann hat man irgendwie versucht, sich über die Trainersuche oder die Findung dann irgendwie anzuzünden. Hat gedacht, hey, komm, jetzt probieren wir das. Und dann waren die ersten Ergebnisse waren okay. Die letzten waren aber auch schon wieder mau, spielerisch. Und das ist halt der Punkt. Spielerisch ist es halt in vielen Spielen überhaupt nicht gut gewesen. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass die ganze Saison auch in der Topmöller eigentlich spielerisch sehr, sehr mau war. Und ich glaube, dadurch, dass das halt jetzt sich so lange zieht, bis auf vielleicht 4, 5 Spiele Ausnahme, ist es so, dass du halt ein bisschen raus bist. Ich glaube, jede Saison unterscheidet sich, weil in dieser Saison ist es besonders krass. Und trotz der Tatsache, das darf man nicht vernachlässigen, wir stehen immer noch auf der 7, wie gerne hätten wir so eine Situation vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren noch gehabt, wo wir gedacht haben, okay, Platz 7, wir können auch irgendwie in die Conference League, wie krass ist das denn? Das müssen wir auf alle Fälle machen. Da wäre die Anspruchshaltung auch eine andere. Aber das hängt natürlich dann auch ein bisschen mit uns zusammen. Das darf man auch nicht vernachlässigen, dass sich die Ansprüche auch im Umfeld der Eintracht natürlich ein bisschen verändert haben. Vor 15 Jahren hätten wir gesagt, geil, die Eintracht kann irgendwie nach Europa kommen. Oh, geil, wieder Europa. Irgendwie müssen die es schaffen. Und dann wärst du anders eingestellt gewesen. Dann hättest du vielleicht auch solche Gurkenspiele gehabt, wo du gegen Köln nur 2-2 nach einer 2-0-Führung spielst. Aber du hättest ein anderes Ziel gehabt, weil du so eine andere Einstellung hattest, weil du es zum ersten Mal wieder was erreichen willst. Und jetzt geht's eher darum, dass du zum 6. Jahr in Folge europäisch spielst. Da ist auch eine andere Grundmotivation.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und der Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, den finde ich auch nochmal wichtig, den nochmal klar zu machen. Dieses Jahr oder auch jetzt gerade in den letzten Wochen ist so diese Kommunikation rund um, was wollen wir denn jetzt eigentlich erreichen, die ist so ein bisschen wischiwaschi geworden. Ne? Also wie du gerade eben richtig gesagt hast, letztes Jahr gab es dann dieses klare Ziel, wir wollen diesen Champions League Platz erreichen und wir glauben daran und wir halten daran fest und wir tun alles, um das irgendwie zu tun. Und jetzt ist so weg von, naja, wir wollen europäisch spielen, hin zu Markus Krösche, der ja sagte, naja, wir bemessen den Trainer am Ende der Saison nicht, auf welchem Tabellenplatz er steht, sondern wie er Fußball spielen lässt. Jetzt sagt Riera nach dem Spiel gegen Köln, so sinngemäß, naja, das ist ja hier ein Mehrmonatsprojekt und man muss ja auch gucken und ne, schwierige Situation und keine Spieler verpflichtet und keine Vorbereitung und ich muss ja mit dem Material arbeiten und das dauert ein paar Monate, also bitte haben Sie Geduld. Also das wirkt jetzt auch alles so ein bisschen verbal auf mich, als wenn man diese Saison quasi jetzt schon abgeschrieben hat, oder sehe ich das an der Stelle zu kritisch, Dennis?
Das Problem ist ja an den Zielen, die definiert wurden vom Verein, und das in Person von Krösche, hat sich ja nichts geändert.
Man hat es nicht offiziell gesagt, dass man es rausnimmt oder dass man davon abweicht, aber zumindest, was ich da so zwischen den Zeilen irgendwie raushöre, so richtig der Glaube daran, den hat man da auch nicht.
Das Problem ist, René, muss man doch wirklich sagen, auch die Situationen geben es natürlich auch nicht her. Es ist hier nichts, worauf man aufbauen kann, um irgendwie selbst jemand, der ja nur mit Rhetorik arbeitet, wie das Riera eigentlich immer an der, wie wir es eigentlich mittlerweile inflationär gewohnt sind, das ist tatsächlich bei so einem Ergebnis, und dann verlierst du gegen Mainz und dann hast du hier dieses 2-2 gegen Köln. Da bleibt nicht viel, worauf du aufbauen kannst. Du kannst jetzt sagen, geil, alles super und die machen genau das, was ich will. Ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert auch an der Stelle betrachten. Marvin hat einen guten Punkt angesprochen. Du hast immer noch diese Chance. Platz 7 ist ganz klar immer noch gegeben. Das Personal ist zurückgekommen. Ist ein Thema, was wir sicherlich auch gleich nochmal hier im Podcast besprechen werden. Warum spielen Spieler nicht? Was ist da los? Aber Verletzungspech, es war viel Verletzungspech dabei. Ich glaube auch, dass Topmöller das Genick gebrochen hast, dass du so hoch teilweise Spieler einfach verloren hast. Dann 6-0 gegen Leipzig und so weiter. Das sind natürlich Ergebnisse, die knallen rein. Es ist dann, das war so der letzte Genickbruch, aber grundsätzlich bin ich da schon bei euch. Die Position ist so, dass du tatsächlich darauf schon noch irgendwo aufbauen kannst und auch im Endeffekt dieses Ziel, dieses Mindestziel europäisch zu spielen, was formuliert wurde, noch erreichen kannst. Das Problem ist tatsächlich, jetzt muss schnell mal was passieren. Und die Marvin hat es schön gesagt, die spielerische Leistung, die ich in den letzten Spielen gesehen habe, passt dann noch weniger dazu, zu den Reden, die wir gehört haben, insbesondere vom Trainerteam oder vom Trainer selbst, dass einfache Spielzüge gemacht werden, um ein Spiel zu gewinnen. Das funktioniert in der Form hier in 2 Spielen jetzt schon nicht. Und auch diese einfachen Spielformen, die dann gespielt wurden, fangen jetzt schon wieder hinten an, Risse zu bekommen mit Abwehrarbeit. Wir haben vorhin schon über Larsson gesprochen, der auch bei, zum Beispiel auch bei dem Gegentor, absolut schlecht von der Abstimmung her. Das wirkt, als würden die 2 Tage erst alle zusammenspielen. Und jetzt sind schon Wochen vergangen, mit denen trainiert werden konnte. Und das macht's für mich schwierig, weil das ist, die Ausrede kann jetzt nicht mehr sein, Mensch, oh, die haben jetzt hier ewig nicht zusammengespielt und klar passieren dann diese Abstimmungsfehler, dass der Spieler frei durch den Strafraum dribbeln kann und macht das Tor so ungefähr. Das darf natürlich so niemals passieren. Und da muss man wirklich sagen, klar, ihr habt zwar gesagt, Theater war jetzt lange Zeit mal raus, dann kann man sich darauf wieder beziehen. Aber das sind alles nur Ausreden, das darf so eigentlich nicht passieren. Es ist zu lang. Und ich hoffe, dass Krösche recht behält und wir am Ende dieses, Marvin, du sagst 6. Jahr in Folge europäisch spielen. Ob es der Eintracht jetzt so, ob Conference League jetzt unbedingt so das Mega-Ziel ist, was du unbedingt als Verein haben musst, ist eine andere Frage, über die wir dich sicherlich auch diskutieren können. Trotzdem müssen wir im Endeffekt hoffen, dass wir am Ende so hoch wie möglich in der Tabelle stehen und das Potenzial von dem, gerade auch die Spieler, die jetzt wieder zurückkommen, die hoffentlich uns weiterbringen, nochmal auf den Platz, da hoffe ich immer noch drauf, dass vielleicht dann auch die letzten Spiele in unsere Richtung sich noch bewegen, aber das ist halt das Thema.
Ich gehe da ganz kurz rein, weil ich finde, du hast echt viele Punkte angesprochen, die ich ja, die ich absolut nachvollziehen kann und die auch gerade was mit mir machen. Du hast auch den einen oder anderen Spieler angesprochen. Du hast Larsson angesprochen. Der hat einen brutalen Fehler gemacht. Aber auch da erkennt sich, ja, oder ergibt sich oder erkennt man so ein bisschen ein Muster. Denn Larsson hat in der Länderspielzeit schon darüber gesprochen, was er sich denn nach der Eintracht so vorstellt.
Ja.
Das finde ich in Kombination mit der dauerhaften Schwäche, die er gerade auf dem Platz zeigt, zumindest unglücklich. Mhm. Wir haben viele Spieler, die jetzt schon auch vielleicht mit den Gedanken gar nicht mehr so richtig bei der Eintracht sind. Das wird ihnen auch leicht gemacht, weil Leute wie Usun beispielsweise, die mit der Eintracht, die zur Eintracht gekommen sind, die auch eine schwierige erste Saison vielleicht hatten, aber dann wirklich gut performt haben, die jetzt plötzlich wieder außen vor stehen, die müssen sich natürlich auch Gedanken machen. Es passiert gerade sehr, sehr viel. Und auf der einen Seite bin ich da ein bisschen grummelig bei Leuten wie Larsson, die bei der Eintracht eigentlich immer spielen und gar keine Leistung zeigen und vielleicht mit dem Kopf schon woanders sind. Aber auch, dass die Eintracht da nicht optimal mit ihren Spielern zum Teil umgeht. Ich fand, das mit, was mit Götze war, hat Riera auch nicht perfekt gelöst. Mit Usun muss man auch sagen, ist das jetzt schon, ergibt es vollkommen Sinn, den da so außen vor zu lassen, auch explizit über ihn zu sprechen. Und da kommen wir immer wieder zu diesem Punkt Kommunikation. Und da ergibt es eine Sache. Ich glaube, wir könnten alle besser damit leben, wenn wir eine ehrliche Kommunikation hätten. Und die ehrliche Kommunikation könnte ja sein, Leute, ich sag's, wie es ist, wir müssen gerade eins nach dem anderen aufbauen und viele Dinge funktionieren nicht und funktionieren zumindest über 90 Minuten. Und wenn wir merken, hey, wir haben über 70 Minuten vielleicht gegen Köln gut gespielt, dann müssen wir uns daran festhalten, weil wir müssen irgendwie durch diese Saison kommen. Das ist nicht unsere Saison, aber wir versuchen da irgendwie gemeinsam durchzukommen und gemeinsam Platz 7 zu erreichen. Diese Gemeinschaftlichkeitslogik, die fehlt mir gerade so ein bisschen. Natürlich.
Stimmt, ja.
Ja, das ist vielleicht aber auch etwas, das würde ich gar nicht dem Trainer allein ankreiden. Ich finde schon, dass das sogar, weil der probiert es natürlich mit sehr, sehr vielen Worthülsen, die verhallen dann auch irgendwann. Aber man könnte schon auch als Krösch, der ist auch nicht sehr der typische Typ, weil im Zweifel ist der auch irgendwie bald wieder weg. Aber so jemand, zumindest jemand wie Hellmann, der müsste schon mal so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl reinbringen und Leute auf ein Ziel jetzt einstimmen. Das sind immer so Shots, die hast du nur einmal im Jahr oder so, aber jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, auch das Ding noch gut zu beenden, egal was dann am Endeffekt bei rumkommt. Ja, klar ist aber auch, wird die Eintracht sich nicht qualifizieren europäisch, wird es auch wieder andere Situationen in Sachen Spieler geben, welche Spieler bleiben, welche nicht. Nene Brown hätte sich vorstellen können zu bleiben. Tatsache ist ja auch, dass am Ende ein Götze verlängert hat. Da weiß man gerade gar nicht so genau, warum er jetzt verlängert hat. Muss man sich auch die Frage stellen, mit Riera kommt ja nicht so super klar, warum ist das jetzt so? Na gut, da gibt es wahrscheinlich in den nächsten Wochen Antworten, aber da passiert so viel Unklares und auf der anderen Seite ist es auch so, dass mir trotzdem diese klare Kommunikation, ein Ziel gerade für die Eintracht fehlt, das wäre jetzt vielleicht noch mal wichtig, um zumindest die letzten 7 Spiele oder wie viel es jetzt sind oder 6 oder so.
6 Spiele
noch gut zu beenden.
Ja, Kommunikation, finde ich interessant, dass du das ansprichst. Das habe ich auch letzte Woche hier mit Alex diskutiert. Ich bin da sehr bei dir. Ich glaube, das ist, mir kommt es in den letzten Wochen so vor, als wenn man dieses Kommunikationskonzept, was man da in der Vergangenheit vielleicht mal hatte, irgendwie so ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Wir haben in den letzten Jahren, und wir machen ja hier diesen Podcast schon seit ein paar Jahren, haben wir uns sehr darüber gefreut, dass die Kommunikation und das öffentliche Auftreten der Eintracht besser geworden ist. Und ich finde, da hat man jetzt in den letzten Wochen, Monaten, also irgendwie in dieser Saison wieder so ein bisschen einen Rückschritt gemacht. Es wirkt irgendwie, wie du so richtig sagst, es wirkt nicht so einig. Man hat durchaus Möglichkeiten, kommunikativ Dinge irgendwie zu begleiten. Die lässt man irgendwie komplett außen vor. Auch, dass der Trainer da immer wieder mit solchen Aussagen in den Pressekonferenzen und so weiter auftaucht. Ja, du kannst es nur bedingt irgendwie steuern, aber es macht halt auch nicht so den Eindruck auf mich, als wenn man das irgendwie versucht, das irgendwie zu steuern. Ich meine, jetzt diese Aussage über Usun, die ihr jetzt ja beide angesprochen habt, das ist ja nicht das erste Mal, dass er so eine Aussage nach dem Spiel über einzelne Spieler oder auch über die Mannschaft in Gänze trifft. Und das kann man ja auch vorher mit dem absprechen, so nach dem Motto so, ne, wir wissen, wie die Leute, welche Fragen gestellt werden, wir wissen, was dann aus solchen Antworten wird, ne, das kann man ja irgendwie ein bisschen steuern. Und auch dieses Thema von Larsson, was du da angesprochen hast, ich glaube nicht, dass dieses Statement von Larsson rausgegangen ist, ohne dass irgendeiner aus der Medienabteilung das vorher gegengelesen hat. Und es wirkt halt aber irgendwie gerade wieder komplett konfus.
Ja, das sind halt genau solche Sachen. Und das ist irgendwie, ich verstehe das. Und es ist auch okay, wenn mal eine Saison komplett der Wurm drin ist. Aber irgendwann musst du dich halt wieder fangen.
Ja.
Und irgendwann musst du wieder wissen, okay, wo will ich denn jetzt hin? Und selbst wenn ich beispielsweise unzufrieden bin mit gewissen Situationen oder wenn jetzt intern schon klar ist, dass der Trainer jetzt über die Saison nicht hinaus bei der Eintracht bleibt, dann muss ich ja trotzdem im Sinne des Vereins irgendwie eine Lösung finden, die Reihen zu schließen, um trotzdem das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Übrigens für jeden einzelnen Spieler auch. Ne? Ich meine, du kannst auch mit der Situation unzufrieden sein, du kannst mit gewissen Dingen hadern, aber es hält dich nicht davon ab, nochmal die extra Meile die letzten paar Spiele zu gehen. Das ist auch im Einzelinteresse eines jeden Marktwerts, aber das ist auch im Einzelinteresse eines jeden Spielers, weil je besser der Verein am Ende der Saison dasteht, desto besser spielt dann auch potenziell der einzelne Spieler in Sachen unterschiedlichen Wettbewerben. Also da steckt viel Eigeninteresse dahinter, aber von Spielerseite, aber das kollektive Interesse von Vereinsseite sollte für mich halt auch sein, zumindest mal zu einer kurzfristigen Einigkeit wiederzufinden. Und das fehlt mir irgendwie auch.
Ja, aber auch dieses Einzelinteresse dran, finde ich, ist auch gerade eben nicht so richtig ersichtlich, weil du sagst es gerade eben richtig, in der Art und Weise oder je besser der Verein am Ende des Tages abschneidet, umso mehr hat das natürlich auch eine Auswirkung auf auf den individuellen nächsten Schritt, den du als Spieler irgendwie gehen kannst. Es sei denn jetzt, du bist Nene Brown, der sich wahrscheinlich am Ende der Saison relativ einfach irgendwie den nächsten Verein irgendwie aussuchen kann. Aber für alle anderen ist es halt schon ein Unterschied, ob du die Saison bei einem Verein beendest, der irgendwie über die Liga einen internationalen Platz erreicht hat oder nicht. Und das sehe ich halt auch irgendwie gerade bei den Spielern nicht. Und wir hatten jetzt Larsson heute angesprochen, wir hatten ihn auch letzte Woche schon in der Sendung angesprochen, der halt mit dieser Kommunikation nach außen geht, wo man es aber halt einfach nicht sieht, dass da jetzt irgendwie auch dieses Interesse da ist, das irgendwie spielerisch dann mal irgendwie zu zeigen. Und ich sehe halt
Problem
schon,
ist halt aber, dass es auch wieder alternativlos ist. Ne? Ja, auf der Position, er wird ja nicht aufgestellt, weil er so geile Leistungen zeigt und jeder sagt, Mensch, wenn du den nicht spielen lässt, dann bist du hier ja der absolute Irre, sondern wir haben ganz lange Zeit ja, oder ich habe zumindest gehofft, dass Giri irgendwann mal hier eine Rolle spielen kann als geeigneter Ersatz. Aber
ja, das
wenn
Kapitel
ich mir das
ist,
angucke, ach du Jemine, ne, das ist wirklich, da greife ich mir teilweise an den Kopf, was da. Heulund, das war, haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, uiuiui,
der hatte immer
Vogel
mal wieder
wild.
So Phasen.
Aber das war jetzt hier tatsächlich sehr solide, auch gerade jetzt hier beim Köln-Spiel mit Davut.
Finde ich auch super.
Weiß ich gar nicht, was da momentan so der Stand ist. Er verletzt, ist ja gar nicht mehr im Kader.
Nee, der spielt halt einfach nicht. Und heute gab es auch das Statement, dass der Vertrag.
Er wechselt, ne? Aber der ist fertig, ne?
Nicht, im beiderseitigen Einvernehmen hat man sich darauf geeinigt, den Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern.
Und jetzt haben wir hier genau auf so einer zentralen, wichtigen Stelle und ich glaube schon, auch Larsson haben wir auch viel drüber gesprochen, die Qualität ist ja schon irgendwo auch da. Es ist schade, es ist offensichtlich, dass ihm dieser Wettbewerbscharakter im Verein fehlt, weil einfach kein geeigneter Wettbewerber auf der Position da ist. Bin da tatsächlich sehr, sehr traurig drüber, aber mit der Leistung, die er hier momentan bei uns bringt und das eigentlich die gesamte Runde schon, also das ist jetzt nichts, kein neues Problem, dass man sagt, Mensch, Riera, unter dir hat er jetzt verlernt, Fußball zu spielen. Nee. Und das war auch schon ein Topmöller-Problem. Das ist tatsächlich was, da muss man wieder über das Thema Kaderzusammenstellung, die Sechs ist schon immer ein Thema gewesen, haben wir ganz, ganz viel schon drüber gesprochen. Das macht mich schon auch so ein bisschen nachdenklich, auch gerade in Bezug auf das, was Marvin vorhin gesagt hat, falls du es nicht schaffen solltest, dich international zu qualifizieren, was passiert mit dem Kader? könnte man jetzt sagen, super geil, endlich gehen ganz viele und neue kommen. Das Problem ist, ja, es wird wieder kein Geld da
ich
sein.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch jetzt schon Spieler, wenn du jetzt mal zum Beispiel nimmst einen Kalimuendo, der ja durchaus zeigt, was er irgendwie kann und der ein geiler Spieler ist, in den du wahrscheinlich auch gerne verpflichten wollen würdest. Aber da weißt du halt, du musst irgendwie, weiß ich nicht, 25, 30 Millionen auf den Tisch legen. So, wenn du nicht international spielst, wie willst du die Kohle dann aufbringen?
Und du musst ihm auch eine Perspektive bieten.
Ja, das kommt
die
ja
Perspektive genau. Ist natürlich dann auch eher international. Natürlich kann es sein, dass Wahi jetzt weiter funktioniert in Frankreich und die Möglichkeit ist, dass wir so einen, sag ich mal, fast 1:1 Tausch machen. Und dann ist allen Seiten geholfen und das funktioniert. Aber der liebe Kalimuendo wird jetzt auch nicht unbedingt zu Eintracht wechseln müssen, wenn die sich nicht international qualifiziert haben. Also da hängt wirklich schon echt viel, viel dran. Und es ist eine schwierige Gemengelage, weil du mittlerweile halt auch Spieler als Assets platziert hast. Es ist nicht mehr nur, dass du jetzt Geld darüber machst, dass du in die nächste Pokalrunde kommst, in die nächste internationale Runde, sondern du musst leider mit Weiterverkäufen Erlöse erzielen, die auch einen Teil der zukünftigen Mannschaft finanzieren. Da hat es Larsson nicht geschafft. Larsson war ja der nächste potenzielle Big-Money-Transfer von Krösche. Das hat er relativ offen ja auch irgendwann gesagt. Daraus wird jetzt nichts. Also du kannst froh sein, wenn du für den 30 Millionen bekommst und eigentlich wäre viel mehr geplant gewesen. Ja. Du weißt natürlich, dass du mit Nene Brown viel lösen kannst, aber es ist halt auch scheiße. Und da befinden wir uns gerade in dieser Zwischenebene von wir wollen ja aber auch ein bisschen, wir wollen ja ein bisschen Gefühl auch für diese Mannschaft haben und es geht ja nicht nur ums Finanzielle, aber das ist dann die einzige Notwendigkeit, wie du dann überhaupt wieder vom Fleck kommen kannst. Also das ist ja, genau dieses merkwürdige, schwierige, ein Satz noch, ja. Zwischensphäre, die wir auch bei Gladbach damals gesehen haben.
Und dann kommst du vielleicht auch wirklich in diese Situation, dass du vielleicht diese Assets, wie du es gerade eben so schön genannt hast, auch viel früher zu Geld machen musst, als du es vielleicht irgendwie geplant hattest, weil du halt eben über die Liga und über den Wettbewerb die Kohle nicht kriegst. Vielleicht ist es ja schön, wenn dann Brown sagt, er könnte sich auch vorstellen, noch ein Jahr bei der Eintracht zu bleiben, aber vielleicht ist die Situation auch im Sommer, dass wir am Ende des Tages hier einfach nur mit einem bronzenen Handtuch nach Hause gegangen sind und nichts gerissen haben. Und der Verein sagt, ja, es ist zwar schön, dass du bleiben willst, aber wir müssen dich halt jetzt trotzdem zu Kohle machen, weil am Ende des Tages brauchen wir das, um irgendwie unseren Kaderplan für 26, 27 auf den Tisch zu legen. Und dann ist es auch egal, was der Spieler sagt. Und das ist halt so ein bisschen die Situation, vor der ich ganz ehrlicherweise auch Angst habe, dass wir da diese, wir machen Spieler zur Geldkarte, viel schneller spielen müssen, als wir es eigentlich gerne irgendwie hätten. Und wir als Fans, wie du es gerade eben so richtig beschrieben hast, Marvin, überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ein Gefühl für die Mannschaft und für die Spieler zu bekommen, weil sie halt einfach viel zu schnell da wieder durchgejagt werden.
Ja, das ist das Ding. Und auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem auch so, du hast eine gewisse wie soll ich sagen, es ist Unrundheit, aber das gibt's nicht, das Wort. Also es ist gerade etwas beim Kader der Eintracht unrund. Auf der einen Seite haben wir wirklich viele Leute, die Geld einstreichen und nicht die Leistung zeigen, die wir uns von ihnen erwarten. Das ist ein Theat, das war ein Skiri, hast du wunderbar angesprochen, Dennis, der uns erneut einfach mehr Kopfschmerzen als alles andere bereitet. Viele Leute, die nicht an ihr Leistungsniveau kommen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch Spieler, von denen du weißt, dass sie eigentlich interessant sein könnten, aber nicht spielen, wie Usun beispielsweise, über den wir ganz kurz angesprochen haben. Auch ein Baum ist ein Spieler, der nicht wirklich viele Einsatzmöglichkeiten aktuell bekommt. Der wird sich im Sommer auch angucken und wo er vielleicht hinwechselt. Und dann hast du noch die Sphäre darunter, und zwar die Spieler, hochtalentierten Spieler, die zur Eintracht gelockt wurden, die teilweise aber auch hier herangezogen wurden, wie Staff und Co. In Bekir Isch, der im Mittelfeld spielt, der normalerweise, zwei Spieler von mehreren, die normalerweise potenziell eigentlich auch mal in den ersten Kader rücken sollten, aber unter Riera überhaupt kein Land sehen. Davor auch schon bei Dino war es schwierig, weil die Saison auch mit sehr viel Druck behaftet war und es auch da nicht so wirklich das Go gab. Und das ist ein bisschen ein wichtiger Punkt, den ich noch machen wollte. Es ist immer so, dass Krösche darauf festgelegt war, mit Spielern viel Geld zu machen und dann mit, können wir neue Leute holen und so weiter und so fort. Dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Gleichzeitig hat er aber auch Dino Topmöller damals geholt, ganz klar unter der Voraussetzung, mehr junge Leute an groß zu machen, mehr jüngere Leute herauszubringen zur Form. So, aber dann musst du jetzt auch irgendwie theoretisch die Möglichkeit haben zu sagen, hey, wir spielen mal eine Saison, bei der wir uns nicht international qualifizieren, ich aber drei Spieler auf ein Niveau gebracht habe, mit denen wir dann nicht vielleicht irgendwann Geld machen, aber vielleicht auch einfach wirklich dann mal aus eigener Kraft mit den Spielern gemeinsam Europa erreichen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass gerade mehrere Sachen zusammenbrechen. Auf der einen Seite die Situation, dass wir nicht mit den Topspielern Erlöse machen, dass dann also viel Salär gleichzeitig immer noch gebunden bleibt und die Spieler, die eigentlich schon an der Schwelle waren, wie Uso und wie vielleicht mit Abstrichen auch Baum, dass die auch keinen Bock mehr haben und dann, dass wir darüber hinaus noch die Talente verlieren, die eigentlich schon geplant waren, dass man da wirklich mit denen mal nächsten Schritt gehen kann. Also mir fehlt das an einer klaren Struktur, wie will ich mit all diesen Spielertypen umgehen? Das ist echt gerade eine schwierige Kiste.
Ja, ich verstehe den Punkt, und den habe ich jetzt in den letzten Tagen, als ich mir verschiedene Medien angehört, durchgelesen habe, schon des Öfteren gehört. Und ich stelle mir da gerade ganz ehrlich die Frage, ob wir da nicht an dieser Stelle zu viel wollen auf einmal. Ich meine, auf der einen Seite sagen wir wollen guten, ausbalancierten Fußball, wir wollen internationalen Platz, wir wollen da oben irgendwie mitspielen, dann wollen wir gleichzeitig, dass die Leute, die im Kader sind, irgendwie mehr Marktwert generieren und dass das irgendwie ist. Wir wollen aber auch die Jugend nicht irgendwie außen vor lassen und schon irgendwie einen Plan für x Jahre. Und trotzdem haben wir halt irgendwie wahnsinnig viel Druck auf dieser Saison. Also ich stelle mir ernsthaft die Frage, ob das in dieser Konstellation überhaupt geht. Gibt es irgendeinen Verein, der das alles so einwandfrei auf die Kette kriegt mit dem ganzen Thema? Oder ist das nicht immer irgendwie auch so ein bisschen zweigeteilt und dann auch irgendwie mal vielleicht in dem einen Jahr ist es mehr Jugend, in dem anderen Jahr ist es mehr der erste Kader? Also wollen wir dazu
super guter Einwand. Super guter Einwand. Am Ende kriegst du nicht alles hin. Du hast vollkommen recht. Ich finde es auch vermessen, alles hinzubekommen. Völlig. Also ich finde es gut,
dass du das sagst. Also auf einmal vielleicht nicht.
Genau, das ist der Punkt.
Im Wechsel. Glaube,
genau, aber momentan bekommst du gar nichts hin. Und das ist nämlich genau der Punkt. Momentan bekommst du gar nichts hin und eventuell musst du genau das im Wechsel machen. Ich meine, na klar, ist Freiburg die Paradedisziplin, der Paradelösung für... Die bekommen das hin, ne? Zumindest nicht alles, wobei da stimmt vielleicht schon fast alles, auch bei Hoffenheim, das sind sehr ruhige Bereiche, da gibt's ja auch keine Fans und noch weniger Presse, die da irgendwie kritisch drauf schaut, also das, aber das sind natürlich Bereiche, da funktioniert das an allen Stellen, sonst ist es manchmal schwierig, es gibt's auch die tollen Beispiele, wie gerade der VfB, die es immer wieder schaffen, aber dass du alles erreichst, ist unwahrscheinlich. Das Problem ist nur, du müsstest irgendwas erreichen. Und wenn die Eintracht es schon nicht schafft, Leute wie Staff beispielsweise in die Bundesliga ranzuführen, musst du wenigstens sehen, dass die Assets, und ich sag's noch einmal, dann hasse ich diesen
Hassbegriff,
nehme ich dann nicht mehr. Dann musst du sehen, dass du die wenigstens gewinnbringend irgendwie veräußerst, damit du halt deinen Kader für die nächste Saison aufstellen kannst. Es ist schwierig. Aber wir reden jetzt auch wirklich schon wieder ein bisschen auf Metaebene, aber da merken wir, dass die Frustration an allen Ebenen ist, insbesondere auch, weil wir es halt am Ende spielerisch auch nicht über 90 Minuten
bekommen. Aber dann kommen wir doch eigentlich
Ausgang unserer Frustration.
Für mich auch wieder auf diesen Punkt zurück, nämlich dieses Thema Kommunikation und was will die Eintracht eigentlich, und mit diesem Rumgeeiere, sind wir denn jetzt dann der Verein, der einfach über Jahre hinweg international mitspielt, ne? Vielleicht nicht irgendwie top, aber immerhin mitspielt, oder sind wir der Verein, der junge Talente holt, sie in ihrer A-Mannschaft weiterentwickelt und nach spätestens 3 Jahren mit ordentlich Gewinn weiterverkauft, oder sind wir der Verein, der wollen wir der Verein sein, der eine solide Nachwuchsabteilung hat und aus dem Nachwuchs neue Supertalente irgendwie rausbekommt und die dann nach irgendwie, weiß ich nicht, 5 Jahren weiterverkauft. Also wir versuchen irgendwie diese berühmt-berüchtigte eierlegende Wollmilchsau zu sein und alles irgendwie abzugrasen, und wir kriegen gerade eben nicht so richtig auf die Kette. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass man sich da mal wirklich reflektiert hinsetzt und sagt so nach dem Motto, ja, unser Konzept in den letzten Jahren, hat das wirklich funktioniert oder müssen wir daran irgendwas ändern? Also ich sehe es zumindest nicht. Man vermittelt mir nicht den Eindruck, dass man da wirklich reflektiert irgendwie drauf guckt und sich da auch mal hinterfragt und vielleicht auch mal das ein oder andere dann halt sein lässt. Und dann müsste man auch gegenüber den Spielern so fair sein und sagen, so, ja, es ist schön, dass wir euch hier irgendwie, jetzt nehme ich mal den Nachwuchs, weil es am einfachsten ist, ohne zu sagen, dass es das Richtige ist, aber da müsste man auch fairerweise den Leuten sagen, so ja, das ist schön, dass du hier irgendwie im Nachwuchs super bist, aber das passt nicht zu unserem Konzept, such dir was Neues. Aber es passiert nicht, man ist wieder in diesem Rumgeeier-Modus.
Stopp, man muss natürlich auch sagen, so schwarz-weiß ist es ja nicht, ne? Wenn du dir auch die Ausstellung anschaust, dass wenn jetzt beispielsweise Usun würde jetzt mal wieder spielen, auch ein Bahoya, wenn er vielleicht nicht verletzt ist, ein Heulund, dann lässt du vielleicht noch einen Jupp spielen, ein Larsson, Collins, Ebnu Talib und Amanda und Brown ja sowieso, ne? Und fängst noch an und machst den Torwart hinten mit Kawasantos wieder rein, hast du alle Spieler, die unter 22 sind, die in der Startelf nicht unrealistisch spielen. Gerade jemand wie Amanda, wo wir am Anfang ja auch gesagt haben, oh Gott, jetzt soll der da hinten spielen. Hat sich super entwickelt. Wir haben vorhin über einen, Heulund gesprochen. Hat sich auch sehr gut entwickelt. Larsson hat auch, der ist 21 Jahre. Dementsprechend muss man auch immer vorsichtig, ich will den auch nicht zu sehr kritisieren. Es hängt ja, natürlich auf dem, hängt
schon.
Die ganze Last auf der zentralsten, wichtigsten Position auf dem Platz, hängt auf einem 21-Jährigen. Alle Last, die von der Eintracht mit Schaltspiel und Schlüsselspieler der Sechser ist Hugo Larsson mit 21 Jahren. Dass das im Endeffekt teilweise zu viel ist und dass der Schwankungen haben wird und auch hat, das ist klar.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt, den ich meine.
Das ist ein Problem übrigens. Ne?
Genau.
Natürlich kannst du das machen und kannst sagen, wir haben hier eine Startelf, die ist super jung und da sind super viele Talente. Dann kannst du aber nicht sagen, wir sind dauerhaft der Verein, der ausbalanciert international immer mitspielt, weil dann musst du einfach diese Kröte schlucken und sagen, wir werden viele Höhen und Tiefen haben, aber das ist unser Konzept und dann beenden wir mal eine Saison auf Platz 10 und dann vielleicht wieder auf Platz 6, aber wir haben langfristig Spieler, die wir für viel Geld irgendwie verkaufen können, aber dann kannst du nicht jedes Jahr sagen, wir spielen international, das funktioniert nicht.
Denke ich halt auch.
Das ist auf jeden Fall richtig. Du musst aber sagen, es hat ja in der Saison tatsächlich erschreckend gut teilweise noch funktioniert. Wir sind ja auch auf Platz 7 immer noch im Endeffekt in Schlagweite gewesen.
Wir sehen ja schon, dass dieses Kartenhaus, das man sich da aufgebaut hat, dass das irgendwie sehr wackelig ist gerade.
Ja, wir haben nicht umsonst heute drüber gesprochen, dass wir unzufrieden sind oder dass das problematisch ist. Ich will nur dieses Gefühl dafür, man verschätzt auch oft, wie alt sind die denn? Die Spieler wirken einfach auch schon, als würden sie ewig bei der Eintracht spielen, als wären sie Mitte 20 und jetzt der wichtigste Wechsel steht an. Bei denen ist das bei vielen tatsächlich noch so im Entwicklungsbereich alle gerade mal 22 Jahre alt, die wir aufgezählt haben, dann kannst du weitergehen. Shaibi mit 23. Ihr habt ja schon angesprochen, Ansgar Knauf ist immer wieder witzig, 24 Jahre alt auch erst der Kerl. Aber das sind einfach Situationen. Natürlich ist der Kader dann an der einen oder anderen Stelle, das ist aber, wenn die Mannschaft funktionieren würde und einigermaßen auch die Abwehr performen würde und da sind eigentlich die alten Leistungsträger mit die gestandenen Spieler wie Koch und Theat gefragt, die hinten eigentlich den Laden sicher machen müssen, dass sich junge Spieler entwickeln können, dass die ein bisschen angeleitet werden oder auch mal Skiri mit auf die 6 gestellt. Aber das funktioniert natürlich momentan, sehen wir alles. Die reißen eher das Konstrukt noch ein und die Jungen müssen es die Kohlen aus dem Feuer holen. Das ist vom Grundprinzip her, finde ich aber, dafür, dass der Kader so jung ist und diese Spieler eigentlich auch viele in Phasen noch sind, wo man ihnen zugestehen muss, dass sie Fehler machen, völlig in Ordnung. Aber eher müssen die Älteren in die Verantwortung genommen werden, müssen sagen, warum bringst du eigentlich deine Leistung hier nicht? Gehälter sind auch garantiert barbarisch teilweise, auch wenn wir hier immer über so Spieler sprechen. Ein Skiri damals, glaube ich, auch ablösefrei gekommen, von Köln.
Ja, der ist ablösefrei bekommen, der wird ein ordentliches Handgeld und einen ordentlichen Vertrag haben, da kannst du schon davon ausgehen.
Brutal.
Und dafür ist die Leistung einfach total unterirdisch und neben dem kann sich keiner entwickeln, weil jeder für ihn mitarbeiten muss, der da eigentlich auf der Position mitspielt. Also Also das sind einfach Situationen, wenn wir sagen, Entwicklungsverein. Ich finde, viele haben hier super Schritte gemacht in den letzten Jahren, auch unter Topmöller. Das ist ja nichts, dass die jetzt neu dazu gekommen sind.
Naja, nicht nur auch unter Topmöller. Ganz kurz,
insbesondere unter Topmöller.
Genau, also ich meine, überlegt er die, welche Vita er hat, wie viele Spiele er auf ein neues Niveau gehoben hat. Das vergisst man nämlich tatsächlich auch. Und wie viele Verkäufe es dann gab, genau. Also ich glaube, das sind Diskussionen, die können wir jetzt gar nicht final beenden. Ich merke aber, dass das uns alle umtreibt. Und das ist auch gut, dass es uns umtreibt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir spätestens am Ende der Saison nochmal wirklich führen müssen. Aber wir müssen ja jetzt trotzdem gleich, wir sind ja gerade immer noch im Laufe einer Saison mal wieder zurückkommen und den Punkt für die nächsten Spiele noch zu machen, wo ich mir dann halt aber auch die Frage stelle, ja, was ist denn jetzt überhaupt noch drin? Was sind denn noch diese Motivationen, an denen wir uns doch noch klemmen können, wo trotzdem Tausende irgendwie nach Wolfsburg fahren werden? Mit welcher Motivation und mit welchem Ziel, Dennis, kann das jetzt aber trotzdem noch in eine Richtung gehen, bei der wir sagen, hey, hätte ich gar nicht gedacht, dass die Saison doch noch so cool endet.
Ich habe eine Idee, worauf du hinaus willst.
Gerne, dann hau dich rein.
Also ich glaube, um am Ende des Tages zu sagen, die Saison war doch noch gut, ist wahrscheinlich weniger das Abschneiden der Eintracht am Ende des 34. Spieltages, sondern dass man dazu beigetragen hat, den VfL Wolfsburg letztendlich in die zweite Liga zu treten. Also zu treten im möglichst positiven Sinne. Also wir jetzt hier, kein Aufruf zu körperlicher Gewalt, aber ne, das wäre dann schon noch so ein Erfolgserlebnis, dann am Ende sagen zu können, der VfL Wolfsburg spielt in der Saison 26/27 in der zweiten Liga. Das würde
es wäre doch Win-Win. Wir haben hier mal eine solide Sache gesehen, gerne sowas wie ein, ja, mal ein 3-0 oder sowas, da wären wir doch alle schon zufrieden. Würde ein bisschen locker rausgespielt. Wolfsburg wäre total noch mehr in der Krise, als sie eh schon sind. Und die Eintracht hätte sich mal ein bisschen Luft verschafft. Nee, also ich muss dir tatsächlich sagen, der Glaube daran, dass wir hier, ohne dass wir, wie soll ich das denn sagen, die Eintracht bietet sich eigentlich momentan in der Leistung, die wir auch gegen Köln gesehen haben, eher dazu an, sich einlullen zu lassen. Und zwar, Wolfsburg steht nicht ohne Grund da unten.
Ja,
das bedeutet, ich denke, da wird sich auch die ein oder andere Chance für uns ergeben. Ich hoffe, dass wir sie deutlich konsequenter noch nutzen. Und insbesondere, und das ist eigentlich das Schlimme, die wenigen Torchancen, die eigentlich dann Wolfsburg hat, ich weiß gar nicht, wie sind die denn was haben die denn gemacht an Toren in der Saison? Es waren 38
Tore geschossen, 63 kassiert. Gerade mal fünf Spiele gewonnen. Und das ist eigentlich prädestiniert dafür, dass jetzt eine Eintracht um die Ecke kommt, die mal wieder Steigbügelhalter ist und dem VfL Wolfsburg erneut aufs Pferd hilft.
Sind mir eigentlich mit 38 Toren haben die tatsächlich gar nicht so wenig gemacht. Das habe ich, muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Die Eintracht hat leider die, das ist so dieses gute Samariter-Gen, dass man auf jeden Fall, Aufbruchhilfe wieder starten will. Das hoffe ich mal, dass wir das am kommenden Wochenende dann nicht haben. Aber jetzt mal alles beiseite gewischt vom Potenzial her. Und die Leistungen, die wir als positiv rausgestrichen haben, auch gerade bei dem Köln-Spiel, ich möchte nicht über Mainz heute sprechen nochmal, sondern tatsächlich wirklich Köln und was wir positiv dort gesehen haben.
Da gibt es auch nichts Positives. Aus Mainz gab es nichts Positives.
Ja, genau. Aus Mainz gab es wirklich nichts Positives. Das heißt, da sind schon Situationen dabei gewesen, das haben wir ja schon eingeführt, die mich hoffnungsfroh zurücklassen, dass auch das Spiel positiv laufen kann. Ob das allerdings der Gamechanger ist, nachdem du hier gegen Wolfsburg hoffentlich gewonnen hast und wir haben ja das nächste Programm dann schon angesprochen, was danach noch kommt, es wäre auf jeden Fall ein richtiger Schritt, aber ich glaube, so groß die Aufbruchsstimmung, dass wir jetzt hier, juhe, die letzten Spiele kommen, erleben, das, glaube ich, wird nach dem Wolfsburg-Spiel nicht sein, außer du knallst die 5-6-0 weg. Dafür fehlt mir aber selbst die Fantasie.
Ja. Kann ich verstehen. Ich glaube auch nicht, dass das der Fall sein wird. Bin auch sowieso total skeptisch, wie das Spiel gegen Wolfsburg überhaupt wird. Aber ich hoffe, dass man es irgendwie schafft, an die Einzelmotivation der Spieler zu appellieren und auch so ein bisschen an ein gewisses Ehrgefühl, dass man diese Saison auch jetzt nicht noch irgendwie komplett herschenkt. Und am Ende ist es wirklich, du musst sehen, dass du diese Saison nicht in Schimpf und Schande beenden willst, sondern wirklich, egal worauf es dann hinausläuft, ob es der siebte wird oder du doch noch auf den achten abrutschst, dass du aber zeigst, dass Eintracht Frankfurt eine Saison ordentlich beenden kann. Und dann aber auch für Riera, und Riera selbst muss es muss auch sein Ziel sein, seine erste Bundesliga-Saison, vielleicht seine dann auch erstmal einzige Bundesliga-Saison. Du musst das Ziel haben, irgendwie gemeinschaftlichen Weg zu finden, mit Anstand diese Saison zu beenden. Und ehrlich gesagt ist es auch so, wenn nicht für dich selbst, dann aber auch um den Gegnern, den potenziellen Gegnern wieder in die Augen schauen zu können, weil wenn du dich jetzt irgendwie ergibst, weil du es wieder nicht geschissen bekommst gegen Wolfsburg, werden die anderen, die im Abstiegskampf gerade mit Mann und Maus kämpfen, St. Pauli beispielsweise, das kann schon nicht, das kann nicht sein, dass du denen dann ein Ei legst. Also du musst auch sehen, für dich selbst ein bisschen Ehrgefühl entwickeln und sagen, hey, die kämpfen da unten gerade um den Nicht-Abstieg, da muss ich wenigstens kämpfen, dass ich hier meine Leistung, die ich eigentlich bringen kann, auch wirklich abrufe. Ich glaube, das muss das Minimalsziel sein, und dann gucken wir, was bei rumkommt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also du musst auf jeden Fall fair bleiben den anderen da unten gegenüber und darfst das Ding jetzt nicht schon frühzeitig abschenken. Aber natürlich auch, ne? Wir hatten es angesprochen, dass die Eintracht oder dass die Mannschaft eine fortwährende Unterstützung durch die Fans bekommt, dass da jetzt auch wieder mehrere tausend auch den Weg an dem Samstag auf sich nehmen werden, um da nach Wolfsburg zu fahren. Und dann kannst du dich da auch nicht irgendwie so komplett einlullen lassen. Also mit einem gewissen Ehrgefühl und mit einem gewissen erhobenen Haupt willst du am Ende des Tages ja schon nach dem 34. Spieltag aus dieser Saison irgendwie rausgehen. Also das müsste eigentlich auch jedem, der da aufs Feld läuft, klar sein, dass das halt das Minimum irgendwie ist, selbst wenn du es am Ende nicht schaffst, diesen internationalen Platz irgendwie zu erreichen, aber du musst das Ding halt wirklich einfach mit erhobenem Haupt da irgendwie zu Ende bringen. Und das hoffe ich halt, aber auf der anderen Seite, ich habe halt ernsthaft, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe ernsthaft Schiss. Ich habe vorhin in der Vorbereitung auf die Sendung nachgeguckt, wann der VfL Wolfsburg das letzte Mal ein Spiel gewonnen hat, und mir war ganz klar, was das für diesen Samstag bedeutet.
Richtig, aber es muss doch auch so die Einzelmotivation jeder Spieler sein, zu sagen, hey, wir nehmen diesen nächsten Kampf auch einfach an, und soll es nur darum gehen, den Einzelmarktwert in die Höhe zu treiben. Also wirklich, und selbst wenn jeder Spieler am Ende der Saison sagt, hey, ich will irgendwie zu einem anderen Verein, ich will mal was Neues probieren, dann do it, aber das machst du auf jeden Fall mit einer besseren Leistung gegen Wolfsburg und gegen die anderen Gegner, die jetzt noch kommen, und nicht mit, oh, das ist aber der hat ganz schön reingeschissen. Der hat sich ganz schön hängen lassen am Ende der Saison. Das fällt auf.
Ja, mit Sicherheit fällt das auf, und das müsste jedem Spieler irgendwie klar sein, und ansonsten müssten sie es vom Trainer, werden sie es gesagt bekommen, und von ihren Beratern müssten sie es auch gesagt bekommen, dass am Ende sie es nicht schaffen werden, irgendwie den nächsten Schritt zu machen, wenn sie sich halt hier als Spieler nicht auch zeigen und auch so ein bisschen Wille irgendwie da auf das Feld bringen. Und es tut mir dann immer ein bisschen leid um Nene Brown, der irgendwie gefühlt der Einzige ist, der jede Woche noch versucht, irgendwie einen draufzusetzen.
Kurze Nachfrage, René. Ich glaube, Wolfsburg hat in der Rückrunde noch gar kein Spiel gewonnen.
Ja, der letzte Sieg war am 14.01. zu Hause. Das heißt, sie haben seit 3 Monaten kein Spiel gewonnen. Du weißt, was das für Samstag heißt. Ne? Wir haben auch damals vor Bremen gesagt, die haben seit Anfang Dezember keine 3 Tore mehr geschossen zu Hause.
Ich sag's, wie es ist, gegen den Trend. Nein, nein, nein. Ich sag's, wie
Marvin gegen Bendy, gegen den Trend.
Ja, nein, das wir machen das jetzt. Ich verstehe das. Ich verstehe auch den
Titel Incoming, ja.
Die typische Eintracht Präventiv-Pessimismus oder Präventiv-Lethargie schon fast, die ich hier spüre. Das bringt alles nichts. Die Eintracht fährt dahin. Die Eintracht fährt auch wieder mit tausenden Fans dahin. Das muss man auch immer sagen. Und wenn das nicht allein Motivation genug ist, dass jeden beschissenen Weg tausende von Fans auf sich nehmen, um irgendwie ein paar Leute, ein paar Millionarios da herumkicken zu sehen. Leute, gebt euch das und seid keine peinliche Cringe-Mannschaft. Seid keine peinliche Cringe-Mannschaft, die gegen die seelenloseste Kacktruppe verliert. bitte einfach normal abliefern. Und da bin ich jetzt optimistisch, das wird sie tun. Mein Tipp 2-0. So.
Du sagst
0-2,
2-0 für die Eintracht.
Ich tippe immer für die Eintracht. 2-0. 0-2, Dennis, wenn man aus Sicht des Heimteams kommt. Schlauschwätzer.
Wir haben alle verstanden, wie Marvin das meint. Also du sagst 2-0 für die Eintracht. Boah. Also ich hab ja letzte Woche 3-0 für die Eintracht im Köln-Spiel getippt. Da hat Alex mich schon ausgelacht. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, es war ein bisschen sehr euphorisch. Boah. Ich will meine Euphorie nicht komplett über Bord werfen und den Glauben an die Eintracht, aber ich glaube schon, dass das schwierig wird gegen die anderen Absteiger. St. Pauli, Köln haben wir unentschieden gespielt, deswegen sage ich, das wird auch ein Unentschieden und sag 2-2.
Das reicht uns nicht, ein Unentschieden.
Ja, natürlich reicht uns nicht, das reicht keinem.
Deshalb, und ich will auch, dass Wolfsburg hier keinen einzigen Punkt bekommt in dem Spiel. Glaube aber auch, dass tatsächlich relativ viele, also mir war das gar nicht bewusst, dass Wolfsburg tatsächlich so viele Tore geschossen hat. Dementsprechend korrigiere ich meinen Tipp auf 3-2 für die Eintracht. Also 2-3,
Entschuldigung. Ja, ich habe das schon verstanden. Ja. Also ich sag mal so, offensiv, es würde ja schon irgendwie passen, ne? Offensiv kriegen wir ja schon einiges aktuell auf die Kette. Defensiv ist wieder so ein bisschen auf dem Weg zurück zu diesem, wir kassieren immer mehr als x Tore. Ja, es würde halt schon einfach passen. Es gibt auch sehr viele Spieler, wenn man sich den Kader vom VfL Wolfsburg anguckt, wo man eigentlich jedes Mal Angst hat und eigentlich ganz genau weiß, dass die ausgerechnet gegen die Eintracht wieder Tore schießen.
Ich hoffe ja auch drauf, dass, auch wenn es so negativ jetzt ausgelegt wurde, dass tatsächlich diese Kritik von Riera an Usun auch dazu führt, dass er vielleicht auch bald auf den Platz zurückkehrt und dann im Endeffekt durch Leistung zeigen will, dass er es besser anders kann. Dieses Rumgemaule, das ist ja, ja, schon irgendwo auch Kindergarten-Niveau, ja, was da teilweise ist. Ich denke schon, dass der den ansticheln will mit so Aussagen nach dem Spiel und nicht, dass er sagt, Edgebatch, bist ein Arsch, spielst nicht, weil du nicht zurückarbeitest, sondern eher, ich will von dir im Training sehen, dass du Vollgas gibst und dann spielst du auch wieder. Ich denke, das sind so diese sehr plumpen Gesten und Situationen, die, glaube ich, aber plump, das ist Riera von seinen Aussagen oft und ich hoffe, dass das auch hier drauf zutrifft. Also er lediglich sagen will, zeig mir im Training, dass du auch nach hinten arbeitest und du spielst Startelf-Einsatz, wenn du fit bist. Und dass dann auch so eine Situation vielleicht dort auch in Usun mal wieder in Lauf kommen kann. Ne? Ebnu Talib haben wir ja gesehen, am letzten Spieltag ja auch zumindest mal ein paar Minuten bekommen. Auch der ist jemand, freue ich mich auch schon drauf, wenn der wieder ein bisschen mehr performt. Das sind alles gute Jungs. Marvin hat es vorhin schon angesprochen. Baum, weiß ich nicht, der ist, glaube ich, aber schon wieder verletzungsbedingt raus, oder? Ist er fit?
Der hat diese Saison öfter zu kämpfen, das stimmt schon, ja. Aber trotzdem, ich muss mal gucken, ob Baum jetzt gerade fit ist, aber der wird eh nicht spielen, das kann ich dir sagen.
Ja, ja, klar. Gut, ja. Das ist wohl so. Aber ich meine nur, das sind so Sachen, darauf hoffe ich einfach, dass vielleicht auch so Geschichten da noch geschrieben werden und dass im Endeffekt dieses Ganze, worüber wir uns heute auch wieder aufgeregt haben und was ich heute alles schon mit, oh, was ist das für ein Scheiß, die Eintracht nimmt sich selbst auseinander, vielleicht wirkt es auch nur nach außen, innen drin ist vielleicht viel, viel mehr, viel besser, als wir das nach sozusagen diese plumpen Aussagen, die dann gespottet werden, dass die im Endeffekt gar nicht so dramatisch die Situation darstellen, sondern eher ein bisschen hochgekocht wurden. Das ist so meine Hoffnung.
Ja, ob's dann so ist. Ich glaube auch, dass das tatsächlich der Fall ist. Also man muss jetzt nicht wirklich jedes Wort da irgendwie auf die Goldwaage legen und irgendwie dreimal umdrehen und man kann auch, wenn so Aussagen getroffen sind, auch vielleicht gerne nochmal nachfragen. Es hat mich, als ich mir die Pressekonferenz angehört habe, wahnsinnig aufgeregt, dass jeder diese Aussage von Riera zu Usun dann da irgendwie stehen lässt, ohne vielleicht, man kann ja auch mal nachfragen, so haben sie das tatsächlich so und so gemeint oder wie ist das zu verstehen? Das wird aber nicht gemacht, aber dann wird wieder irgendwie eine 15-seitige Aufreißer-Story da draus gemacht. Also man muss jetzt auch nicht alles so komplett aufblasen. Letzte Woche war es Götze, diese Woche ist es Usun, nächste Woche ist es keine Ahnung wer. Es nervt auch so ein bisschen.
Bitte Sonderartikel über Skiri.
Ja, das also demnächst hier Tagesthemen Sondersendung. Also meine Gefällt Güte.
Nee, machen wir. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Also René, ja. Willst du auch nochmal korrigieren? Willst du wirklich bei einem 2-2 bleiben?
Ich bleib ja? bei einem 2-2. Ich weiß jetzt schon, dass der Samstag danach gelaufen ist. Das ist jetzt hier
Pessimismus.
Basti würde es irgendwie Präventivpessimismus wahrscheinlich nennen.
Und ich bin mir auch ein bisschen optimistischer. Ich sag, ja. wie gesagt, 2-0 und 2-0 für die Eintracht. Und bin weiterhin davon überzeugt, dass wir nächste Woche dann ganz merkwürdig sprechen, weil wir irgendwie merken, dass uns doch wieder ein wenig Euphorie durch die Gliedmaßen durchströmt. Weil wir dann
du meinst,
sehen,
weil Hoffenheim nochmal verliert und wir im Endeffekt dann nicht an Leverkusen mehr vorbeiziehen können, sondern Hoffenheim immer näher rückt. Ja? Das ja, ist dann genau, so ein letzter Spieltag-Ding gegen Stuttgart und Hoffenheim. Ich weiß nicht, wo die kicken. Aber
ich glaub, keiner weiß, wo Hoffenheim kickt.
Ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim nicht runterrutscht, sondern tatsächlich, dass Leverkusen nochmals Flattern bekommt, weil die gegen Dortmund verloren haben. Und dann gibt es da auch schon Trainerdiskussionen, da ist irgendwie unzufrieden, weil Kovac mit seiner Truppe in der 90. Minute wieder 3 Tore geschossen hat, nicht nur 2 wie beim letzten Mal. Und dann gibt es schon wieder große Unzufriedenheit, defensiv gibt es Stress, nachdem das gegen Wolfsburg schon nicht so richtig gut aussah. Da gibt es dann den Zerfleischungsprozess und am letzten Spieltag holen wir noch Leverkusen ein. Aha, hier habt ihr es zuerst gehört. Guten Tag.
Ja, Hoffenheim genau. Spielt übrigens am letzten Spieltag gegen Gladbach in Gladbach.
Oha.
Nur der Vollständigkeit halber. Ja, also schauen wir mal, wie wir nächste Woche dann hier über die Eintracht und so weiter reden. Der Aufruf an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, wie ihr das aktuell rund um die Eintracht so seht, was so eure Stimmung nach Köln und vor Wolfsburg ist und ob ihr eher so Team Optimist oder Team Pessimist seid, einfach gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Woche dann aussieht. Aufstellung lassen wir jetzt ganz bewusst außen vor, weil wir jetzt hier am heutigen Dienstagabend aufnehmen und bis zum Spiel einfach noch eine ganze Menge irgendwie passiert. Von daher würde ich sagen, lassen wir das Aufstellungsthema jetzt mal raus und haben dann jetzt auch schon hier wieder einiges rund um die Eintracht besprochen und auch mit einem kleinen Metathema. Und ich glaube, dieses Metathema werden wir in den kommenden Wochen und auf jeden Fall so Richtung Ende der Saison nochmal aufnehmen. Ich glaube, da ist noch ganz viel Gesprächsbedarf in dem Thema irgendwie drin. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir es für diese Woche erstmal getan. Es sei denn, ihr habt noch irgendein aktuelles Eintracht-Thema, was ihr noch ganz dringend unterbringen möchtet.
Nein.
Dann machen wir hiermit den Sack zu. Wir wünschen euch eine schöne Nach-Oster-Restwoche. Viel Spaß, wenn ihr am Samstag zu denen gehört, die mit nach Wolfsburg reisen. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.